Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Eigenkapital richtig einsetzen. So investierst du strategisch beispielsweise 50.000 Euro.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wenn du darüber nachdenkst, wie du mit zum Beispiel 50.000 Euro Eigenkapital wirklich strategisch vorgehen kannst, in Immobilien investieren kannst, dann bist du jetzt in diesem Video genau richtig. Schau dir das Video in voller Länge an, weil zum Schluss gibt's dann auch noch Tipps, wie du möglichst eigenkapitalschonend vorgehen kannst. Also, wie bauen wir das Ganze auf? Erstmal, Stefan und ich sind zusammen investiert in, würde ich mal sagen, so 250 Wohnungen ungefähr mit verschiedenen Partnerschaften, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Wir glauben, wir können ein bisschen was darüber erzählen, vor allem, wie man dann eben strategisch sein Geld auch investiert. Wir selber haben auch angefangen mit ganz wenig Eigenkapital, ich würde mal sagen, im Bereich von irgendwie 20.000 Euro und deshalb uns folgende Agenda überlegt. Was ist dein Ziel? Das müssen wir zuerst mal klären, weil davon hängt natürlich dann ein bisschen ab, wie wir auch vorgehen. Welche Strategie, also so ein bisschen buy and hold, Fix and Flip, was ist sinnvoll, wenn du wenig, muss jeder für sich selber wissen, ne? 50.000 Euro ist nicht wenig Geld, bitte uns nicht falsch verstehen, aber wir reden nicht davon, dass du quasi schon Millionen auf dem Konto hast, weil dann wäre die Strategie wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Dann wollen wir reden über Vermietung und Cashflow, was musst du beachten, das Ganze muss ja dann auch wirklich laufen, also dein Eigenkapital muss gut arbeiten und dann kommen eben die Tipps, wie kannst du wenig Eigenkapital einsetzen und auch wieder Neues bekommen. Los geht's.
Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Was ist dein Ziel? Logischerweise, bevor du in irgendeine Richtung marschierst, ist wichtig, dass du weißt, wo du hin willst. Und wir möchten zwei ganz unterschiedliche Ziele, also ganz unterschiedlich sind sie nicht, aber im Detail dann doch mal voneinander abgrenzen, die uns immer wieder begegnen. Das eine ist, du möchtest deine Altersvorsorge erledigen. Das heißt, du möchtest vielleicht in 25 oder 30 Jahren genug passives Einkommen aus den Immobilien haben, um von dem, was jeden Monat, jedes Jahr übrig bleibt, deinen Lebensunterhalt beschreiten zu können. Du glaubst nicht daran, dass da ganz viel von der staatlichen Rente kommt. Das, was dir fehlt, soll aus den Immobilien kommen. Das nennen wir jetzt mal Altersvorsorge als Strategie. Davon ab abzugrenzen ist die Frührente, wie wir sie nennen. Du möchtest im Prinzip auch laufende Überschüsse, Cashflow, passives Einkommen. Du möchtest aber nicht noch 30 Jahre arbeiten, sondern möchtest das viel früher erreichen. Du möchtest zum Beispiel in 10 Jahren soweit sein, dass alles, was du aus den Immobilien als Überschüsse hast, reicht, um dein tägliches Leben davon weiter bezahlen zu können, sodass du auf deinen Job eben nicht mehr angewiesen bist.
Genau, und um es schon mal vorwegzunehmen, das zweite Ziel ist deutlich ambitionierter. Du musst alles, was wir jetzt gleich hier erzählen, aggressiver und schneller umsetzen, was logischerweise auch zu mehr Risiko und zu viel mehr Arbeit im Hier und Jetzt führt. Und zwar relativ deutlich, weil es gibt da den Spruch, warte nicht mit dem Immobilienkauf, sondern kaufe Immobilien und warte, weil Effekte natürlich über viele Jahre und Jahrzehnte eintreten beim Immobilienkauf. Und deshalb, wer das sehr viel schneller erreichen will, muss auch viel mehr Gas geben. So, dann eben jetzt Agendapunkt Nummer 2. Welche Strategie ist jetzt sinnvoll? Du hast vielleicht schon gehört, es gibt Buy and Hold und es gibt Fix and Flip. Und ich möchte es einmal kurz voneinander abgrenzen. Also Buy and Hold bedeutet, du kaufst eine Immobilie und du sorgst dafür, im Idealfall, so zumindest unser Vorschlag, dass die Immobilie sich mal mindestens von selbst abzahlt und dann über die Zeit auch positiver Cashflow entsteht. Also deine Mieteinnahmen dann höher sind als die Bankrate, du alle laufenden Kosten bezahlen kannst und die Immobilie sich eben von selbst abzahlt und vielleicht freier Cashflow entsteht. Dabei würdest du auch sehr wahrscheinlich darauf achten, die Immobilie langfristig zu finanzieren. Du hast also keinen Plan, sie zu verkaufen. Zuerst mal bedeutet Buy and Hold, dass dein Eigenkapital gebunden ist. Je nachdem, wie viel Eigenkapital du mitbringen musst für den Kauf der Immobilie, wir kommen gleich dazu, bedeutet es, dass dieses Eigenkapital erstmal weg ist, in der Immobilie gebunden ist. Es arbeitet natürlich sehr, sehr toll in der Immobilie. Es arbeitet auch gehebelt, weil der Großteil des Geldes von der Bank kommt. Deshalb hast du eine sehr, sehr gute Eigenkapitalrendite für das eingesetzte Geld. Aber es ist erstmal weg. Du kannst davon zumindest nicht unmittelbar direkt eine zweite Immobilie kaufen. Deshalb kommen viele Leute auf die Idee zu sagen, ja, wenn sie sich mit Immobilien beschäftigen, dann mache ich jetzt mal Fix and Flip. Fix and Flip bedeutet, du kaufst eine Immobilie, wertest sie auf oder auch nicht, also wie auch immer. Fix and Flip heißt eigentlich nur Immobilienhandel, mal etwas allgemeiner gesprochen. Du kaufst eine Immobilie und willst sie dann möglichst schnell in absehbarer Zeit, vielleicht ein halbes Jahr später oder anderthalb Jahre später, wieder verkaufen und du glaubst eben, du kaufst günstig ein, vielleicht wertest du noch etwas auf, dann verkaufst du sie und dann hast du natürlich direkt einen Gewinn realisiert. Dann hast du also nachher mehr mehr Eigenkapital als vorher, wenn das alles gut geklappt hat. Und so kannst du natürlich deinen Haufen Eigenkapital grundsätzlich größer machen.
Immobilien zu verkaufen aus dem eigenen Bestand oder direkt in Fix and Flip in den Handel zu denken, also das ganz bewusst von Anfang an zu machen, ist ein Riesenturbo, gerade wenn du größere Ziele hast, wenn du dir eine Frührente aufbauen willst. Und trotzdem ist unsere Empfehlung, auch bei überschaubarem Eigenkapital, auch wenn du das Bedürfnis hast, eigentlich will ich so wenig davon ausgeben oder binden wie irgendwie möglich, kaufe erstmal ein oder zwei Wohnungen, die müssen nicht riesengroß sein, aber kaufe erstmal ein oder zwei Wohnungen, buy and hold für den Bestand und lerne. Du wirst Fehler machen, du wirst Erfahrungskurven mitmachen und es wird sich ganz, ganz toll anfühlen, diesen Prozess mal einmal durchgegangen zu sein, vielleicht ein zweites Mal durchgegangen zu sein und dann wirst du mit einem völlig anderen Blick auch so ein Handelsgeschäft, so ein Fix- und Flip-Geschäft im Zweifelsfall angehen können. Also starte auf jeden Fall mit ein oder zwei kleinen Wohnungen Buy and Hold, die du auch wirklich im Bestand hältst und darauf auslegst, entsprechend finanzierst.
Genau, und mach dir keine Gedanken, es kommt irgendwann auch wieder Eigenkapital zu dir. Wir reden gleich auch noch über Strategien, wie dann eben Eigenkapital zu dir kommt. Aber tatsächlich unsere Empfehlung, wenn du jetzt 50.000 Euro, nehmen wir als Beispiel, strategisch investieren willst, dann kauf dir jetzt erstmal zwei Buy-and-Hold-Immobilien. Rechnen wir es also einmal durch. Na, unter der Fragestellung jetzt Vermietung, Cashflow, was musst du jetzt beachten bei solchen Buy-and-Hold-Immobilien? Und diese Rechnung ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht, aber damit du ein Gefühl kriegst, was du mit dem Geld, in dem Fall 50.000 Euro, anstellen kannst. Unsere Empfehlung wäre folgendes: Du kaufst dir zwei Immobilien und investierst jedes Mal 15.000 Euro. Ja, also die Immobilie kostet 100.000 Euro die Wohnung. Solche Wohnungen gibt es. Es gibt übrigens Wohnungen für 50.000 Euro. Logischerweise gibt es in München auch welche für, keine Ahnung, 500.000 Euro. Problemlos. Aber schöne kleine Wohnungen in einer guten B-Stadt zum Beispiel, sagen wir mal, kostet 100.000 Euro und du musst 15.000 Euro eigenes Geld mitbringen, hauptsächlich für die Kaufnebenkosten. Davon kaufen wir zwei. Bedeutet, wir haben noch 20.000 Euro übrig von unseren 50.000 Euro. Und das ist jetzt eine dringende Bitte, behalte das auch wirklich als Puffer zurück, so wie wir es hier auch hingeschrieben haben, weil gerade wenn du startest, es können unvorhergesehene Dinge passieren und dein Eigenkapital, keine Sorge, arbeitet ja in der Immobilie schon gehebelt ganz, ganz gut und es ist besser, erstmal einen Puffer zurückzuhalten. Du kannst ja über die Zeit mehr Wohnungen dann dazu kaufen, aber 0 Euro auf dem Konto nach dem Kauf der ersten Wohnung wäre keine gute Idee. So, was ist jetzt was zu beachten und was passiert in der Rechnung? Wir gehen jetzt mal von der Bankrate von 5.000 Euro aus. Wir leihen uns also 100.000 Euro und haben 5% Bankrate. Ja, zusammengesetzt aus Zins und Tilgung irgendwie 5%. Näherungsweise. Dann rechnen wir mit 4.500 Euro Mieteinnahmen pro Jahr zum Start. Das wäre also 4,5% Mietrendite, ja, also jährliche Mieteinnahmen auf den Kaufpreis der Immobilie, 4,5%. Das kannst du in einer B-Stadt sehr wahrscheinlich gut finden und kaufen. Die Idee ist aber, dass du meistens Immobilien kaufst, wahrscheinlich die vielleicht gerade ein bisschen schlechter vermietet sind. Deshalb sind sie auch im Preis günstiger. Das könnte ein Problem sein, dass die Immobilie hat, warum sie eben günstiger ist und du einen guten Deal machen kannst. Und dann passiert ja über die Zeit Folgendes, also in den ersten Jahren und natürlich längerfristig noch deutlich mehr. Dann läuft die Miete der Bankrate davon. Warum? Weil Mieten mit der Zeit, mit der Inflation steigen. Du natürlich auch ein paar Dinge tun kannst, damit die Mieten steigen. Und dann gehen wir also von der Sollmiete aus von 7.000 Euro und dann hast du eine Bankrate von 5.000 Euro, du hast Mieteinnahmen von 7.000 Euro. Wenn du dann noch ordentlich Rücklagen bildest, dann hast du ein System, was sich von selbst trägt. Ich würde sagen, da bleibt sogar schon ein bisschen Cashflow übrig.
Worauf solltest du bei diesem Vorgehen achten? Einen ganz wichtigen Punkt hat Marco gerade schon genannt. Behalte wirklich diesen Puffer. Also gehe nicht all in mit deinem Eigenkapital. So gut du auch planen magst, es können Dinge passieren, dass irgendeine Reparatur früher nötig ist, dass ein Mieterwechsel ansteht, was etwas Tolles sein kann, weil du vielleicht dann direkt auf die marktübliche Miete springen kannst, aber du möchtest vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit renovieren oder sanieren bei dem Mieterwechsel. Es können Dinge passieren, die einfach Geld kosten können und das sollte dich niemals in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Deshalb unbedingt einen angemessenen Puffer bewahren. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, nimm Risiko raus, indem du dir die Zinsen, Marco hat gerade 5% Bankrate gesagt, da drin sind vielleicht dann 3,5% Zinsen, 1,5% Tilgung, indem du die langfristig festschreibst. Weil wenn du dir Zinsen nicht festschreibst, dann können die sich im Laufe der Zeit ändern und die können sinken, das ist dann ein positiver Effekt, die können aber auch steigen und die können theoretisch, wenn sich der Zinsmarkt entsprechend ändert, auch stark steigen und das kann deine ganze Rechnung verhageln. Wenn du aber die Rate an die Bank Bank einfach auf 10 oder 20 Jahre fixierst, hast du dort kein Risiko mehr zu erwarten und bis dann irgendwann eine Anschlussfinanzierung mal nötig ist, ist das Darlehen so weit zurückgetilgt, dass du das Thema auch nicht mehr so ernst nehmen musst, beziehungsweise das Risiko deutlich reduziert ist. Also Zinsen festschreiben. Und last but not least, eigentlich steht da sogar oben drüber als allerwichtigster Punkt, du solltest nur Immobilien kaufen, bei denen du eine Perspektive hast, positiven Cashflow zu erzielen, und zwar langfristig. Das heißt, einmal, du kannst gerne was kaufen, wo die ersten paar Monate oder auch die ersten 2-3 Jahre vielleicht die Miete noch nicht ausreicht, um die Rate an die Bank und alle Kosten zu bezahlen. Du solltest aber eine nachhaltig am Markt erzielbare Miete kennen, die eben dafür ausreicht. In diesem Beispiel gerade waren das die 7.000 Euro, wo du weißt, die wirst du dann mal haben, ne? Und dann positiven Cashflow haben. Kaufe nichts, was dir langfristig Geld aus der Tasche zieht, sondern was dir langfristig Vermögen und Geld in die Tasche bringt. Und Punkt Nummer 2, weil wir hier von langfristig reden und das ein langfristiges Investment ist, achte sehr darauf, deine Immobilien in einer Lage zu kaufen, wo du auch wirklich langfristig eine gute Vermietbarkeit hast. Also nicht für vermeintlich hohe Renditen starke Kompromisse machen beim Standort und in schlechten Standorten kaufen, die wirtschaftlich nicht gut dastehen, wo die Bevölkerung schrumpft und so weiter, sondern gebe dir Mühe, Standorte zu finden, die wirtschaftlich attraktiv sind, die eine gute Zukunftsprognose haben und dort dann eben gute Immobilien zu finden. Und dann hast du eben ein langfristig toll funktionierendes Investment getätigt.
Genau, was kannst du tun? Über den Daumen, also du musst eben deinen Standort, wo du investierst, kennenlernen und du musst 2 Dinge verstehen. Was sind die Quadratmeterkaufpreise? Das sind typischerweise nicht die Angebotspreise auf den Portalen, die du siehst, sondern da kann man im Moment schon auch in der Regel dann noch was runterverhandeln, aber du musst rausfinden, was du für einen Quadratmeter bezahlst, damit du das dann einschätzen kannst, wenn du einen Deal vor dir hast, und was die im Moment erzielbare Miete in der Neuvermietung ist. Ja, und das ist dann ja deine Kalkulation für die Mietrendite und was an Cashflow rauskommen kann. So, wie kannst du jetzt also, Punkt Nummer 4 in der Agenda, wie kannst du jetzt also möglichst wenig Eigenkapital einsetzen und Neues bekommen? Zuerst mal finanziere 90-100%. Ja? Wichtig, einen Puffer zurückballen, das muss man jetzt ein bisschen kommentieren. Also wir haben eine Community aus vielen tausend privaten Immobilieninvestoren, wir kriegen sehr, sehr viel mit, was an Finanzierungen so passiert. Ja, es gibt 100% Finanzierung und die funktionieren auch. Es hängt natürlich davon ab, was ist deine persönliche Bonität, also wenn du eine gute, positive Haushaltsrechnung hast und positive Vermögenswerte und vielleicht ein einigermaßen ordentliches Gehalt und du auch noch ein Objekt bringst, das für die Bank offensichtlich einen guten Kaufpreis hat und vielleicht unter Marktwert sogar ist, erhöht das deutlich die Chance auf deine 100% Finanzierung. Und logischerweise erhöht es auch deine Chance, wenn du zu mehreren Banken gehst. Du kannst auch am Anfang über einen Finanzierungsvermittler gehen. Wir partnern zum Beispiel mit der Interhyp. Da kannst du unter immocation.de/Finanzierung, dann kommst du zu Interhyp, Deutschlands größten Finanzierungsvermittler. Die fragen dann viele Banken für dich an. Aber gehe die extra Meile, gib dir sehr viel Mühe bei den Unterlagen. Du kannst da wirklich einen Unterschied machen. Wir haben schon viele Leute erlebt, die sagen, 100% Finanzierung geht gar nicht. Dann sind sie die extra Meile gegangen. Dann ging es trotzdem. Wichtig, die Banken finanzieren vielleicht, je nach Bank, ja, sagen wir mal, die Bank finanziert gerne mal 100%, wenn sie das Gefühl hat, aber du hast Eigenkapital. Ja, also bedeutet, du hast das Eigenkapital, setzt es aber dafür nicht ein, ist deutlich besser, wie hinzugehen und sagen, ich habe überhaupt kein Geld und deshalb will ich jetzt 100 oder gar 110% finanzieren. Und deswegen in Summe, Überschuldung ist gefährlich, aber wir wollen natürlich trotzdem so wenig Eigenkapital, wie es geht, in der Immobilie binden. Und wenn wir ein solides Objekt kaufen, unter Marktwert, und wissen, dass dauerhaft die Bankrate durch die Miete bedient werden kann, dann ist es eben tatsächlich schlau, mit möglichst wenig Eigenkapital zu finanzieren.
Ja, Tipp Nummer 2, entwickle Werte und nutze sie. Was meint das? Du kannst bei einer Immobilie Geld investieren oder Dinge umsetzen, die dazu führen, dass der Wert dieser Immobilie steigt. Das kann die Entwicklung der Miete sein, also zum Beispiel, dass du eben bei der Neuvermietung, bei einem Mieterwechsel dir Mühe gibst, vielleicht auch noch ein paar Sachen an der Wohnung optimierst, damit sie einfach für eine viel höhere Miete zu vermieten ist am Markt, und dadurch ist der Wert der Immobilie dann auch deutlich gestiegen, weil sie einfach deutlich höhere Einkünfte erzielt. Du kannst vielleicht eine Küche einbauen, du kannst ein Bad sanieren, du kannst den Boden neu machen. Es gibt ganz viele Dinge, die deutlich weniger Geld kosten, als sie den Marktwert der Immobilie erhöhen. Und dadurch kannst du Werte schaffen. Bei Häusern könnte man Balkone anbauen, neuen Wohnraum schaffen, Dachgeschoss ausbauen und so weiter und so fort. Wenn du einen solchen Wert geschaffen hast, hast du erstmal in deiner privaten Vermögensbilanz bei unveränderten Schulden einen höheren Vermögenswert. Also du bist dadurch gerade wohlhabender geworden, du hast Vermögen aufgebaut. Und du kannst jetzt zwei Dinge damit tun. Entweder kannst du die Immobilie verkaufen und diesen kompletten Vermögenszuwachs realisieren. Du kriegst einen höheren Kaufpreis, aber dein Darlehen ist nicht größer geworden. Die Differenz hast du dann als zusätzliches Eigenkapital auf dem Konto und könntest jetzt damit ein größeres Rad zu drehen beginnen, wenn du möchtest. Alternativ kannst du nach einer gewissen Zeit auch einfach zur Bank gehen, die Immobilie behalten und sagen, ich hätte aber gern auf diesen Vermögenszuwachs, diesen Wertzuwachs, eine Kapitalbeschaffung, eine Nachbeleihung. Könnt ihr mir nicht einfach noch ein bisschen Geld mehr ausbezahlen auf diese Immobilie? Das machen Banken sehr gerne, wenn die Immobilie werthaltig ist und du hast zusätzliches Geld auf dem Konto, mit dem du arbeiten kannst, eine weitere Immobilie kaufen kannst, handeln kannst und so weiter.
Genau, das geht nicht nach 3 Monaten des Immobilienkaufs, geht aber tatsächlich nach ein paar Jahren. Genau. Haben wir schon sehr oft gemacht, machen viele, sagen wir mal, Bestandshalter, die Bestand aufbauen, nutzen dieses Instrument, um ihr Eigenkapital zu skalieren. Dritter Punkt, Co-Investments. Auch das erleben wir an vielen Stellen. Wir selber haben von den angesprochenen ungefähr 250 Wohnungen 6 Wohnungen ohne Co-Investments, alle anderen Wohnungen mit Co-Investments gemacht. Wie funktioniert das ganz grob? Also typischerweise erleben wir oft, Leute fangen an, Immobilien zu kaufen, eben die 1-2 Wohnungen, die wir gerade vorschlagen, vielleicht noch eine dritte. Sie merken, da funktioniert ein Modell und jetzt würden sie vielleicht gerne ein Mehrfamilienhaus kaufen oder ein größeres Wohnungspaket und merken, gut, dafür geht es jetzt einfach nicht mit dem Eigenkapital. Dann holen sie sich einen Co-Investor rein. 2 Möglichkeiten, entweder du holst dir quasi wirklich mezzanines Kapital rein, das ist dann schon relativ hart, du hebelst dann sehr, sehr stark, also du holst dir Eigenkapital von jemand anders, der dafür wahrscheinlich ziemlich viele Zinsen haben will, also 2-stellige Zinsen sind durchaus üblich. Das kann sich natürlich für dich trotzdem rechnen, aber das Risiko ist relativ hoch. Aber es gibt eben auch Geldgeber, die einfach das Eigenkapital dir geben. Wenn du Investoren kennenlernst, dich gut vernetzt, zum Beispiel auf Immocation-Stammtischen, ja, dann hast du eine gute Möglichkeit, sicherlich solche Leute auch kennenzulernen. Oder zweitens, du machst eben wirklich Co-Investment, wo man sagt, hey, also ich kann hier die Arbeit investieren. Ich würde jetzt eine Wohnung kaufen, Wohnungspaket, Mehrfamilienhaus kaufen. Ich würde mich auch drum kümmern, würde das auch entwickeln, entweder um es dann zu verkaufen oder um es zu halten. Und du findest jemand, der sagt, okay, ich gebe dir dafür mein Eigenkapital und wir teilen beispielsweise die Früchte, die da rauskommen. Früchte können sein der Cashflow oder kann eben sein ein möglicher Verkaufserlös im Falle von Fix & Flip.
Nächste Möglichkeit, nutze die Steuer. Bei Steuer denkst du vielleicht erstmal, oh mein Gott, ätzen, habe ich keinen Bock drauf und muss ich bezahlen und weg damit. Aber Immobilien bieten unglaubliche Möglichkeiten, Steuern zu gestalten und Steuern zu sparen. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Du kannst eine Wohnung kaufen, lass uns sagen, die Wohnung, die Marco gerade beschrieben hat, für 100.000 Euro. Und jetzt planst du beim Mieterwechsel eine Sanierung vorzunehmen, sagen wir mal in Jahr 4 oder 5. Und das Geld für diese Sanierung, die ist recht umfangreich, die kostet 30.000 Euro, das leihst du dir von der Bank. Banken machen das gerne, weil der Wert der Immobilie wird um viel mehr als diese 30.000 Euro steigen. Die 30.000 Euro setzt du von der Steuer ab, privat mit einem Steuersatz von ein paar 40%, und du hast hinterher 12.000, 13.000 Euro gesparte Steuern auf dem Konto, die ursprünglich mal von der Bank kamen, und hast auf einmal Eigenkapital auf dem Konto, mit dem du arbeiten kannst. Aber du hast ja Schulden aufgenommen, ja? Wo kommt jetzt das Geld her? Naja, du hast halt Schulden aufgenommen, um den Wert der Immobilie zu erhöhen. Du hast also auch noch einen Vermögenswert geschaffen, ne? Das Ergebnis ist, du hast 30.000 Euro mehr Schulden, wahrscheinlich 60.000 mehr Immobilienwert und 14.000, 15.000 Euro auf dem Konto, mit denen du die nächste Immobilie kaufen kannst. Das ist ein sehr simples Beispiel. Es gibt noch viel, viel größere und cleverere Techniken, mit Steuern Eigenkapital zu generieren, die eben bei Immobilien zuhauf vorhanden sind.
Und letzter Punkt, bisschen allgemeiner gehalten, nutze Profi-Strategien. Ein Beispiel, rollierendes Eigenkapital geht in die Richtung, du hast was runtergetilgt und kannst dann das Eigenkapital auch wieder rausziehen. Es gibt andere Möglichkeiten, du kannst zum Beispiel auch ein Aktiendepot als Eigenkapitalersatz einbringen, das vielleicht nach einer gewissen Zeit wieder freigegeben wird von der Bank. Und dann kannst du es an anderer Stelle wieder einbringen, dann würde dein Geld auch noch parallel quasi am Aktienmarkt arbeiten. Logischerweise sind das alles Profi-Strategien, man muss sehr genau wissen, was man macht. Und das ist auch in Summe, glaube ich, hier die Message. Also wenig Eigenkapital einzusetzen, birgt Risiken. Du brauchst immer Liquidität und du musst immer darauf achten, dass du, wenn es Reparaturen gibt und so weiter, das auch wirklich bezahlen kannst. Du musst immer darauf achten, wie bist du finanziert? Hast du die Zinsen lang festgeschrieben? Haben wir gerade erklärt. Also wenig Eigenkapital einzusetzen birgt Risiken. Aber wenig Eigenkapital einzusetzen ist tatsächlich das Geheimnis des Kapitalismus. Dahinter steckt ja der Hebeleffekt. Je weniger Eigenkapital du einsetzt, desto höher die Rendite auf dein eingesetztes Geld, desto schneller kann dein Vermögen wachsen. Und das tun tatsächlich auch die ganzen sehr vermögenden Leute. Die nutzen dann auch den Hebel. Also ein Beispiel, wenn Elon Musk mal wieder irgendwie in eine Firma investiert oder sonst irgendwas macht, dann bezahlt er das nicht einfach nur Cash, sondern diese Firma leiht sich vermutlich auch nochmal Geld von der Bank, um das Geld, um noch mehr Working Capital zur Verfügung haben. Da arbeitet Geld gehebelt. Logischerweise muss man das immer sehr, sehr genau wissen, was man tut. Aber tatsächlich ist wenig Eigenkapital das Geheimnis des Kapitalismus. Lasst uns mal in den Kommentaren wissen, was eure Eigenkapitalstrategie so vorsieht.